BR Heimat lesen.
Mit dem Radl fuhren die beiden an einem wunderschönen Sonntagvormittag zum Deutschen Museum. Mein Vater zog seine kurze, die Lederhose an, ein weißes Leinenhemd, an den Füßen Stutzerl und Loferl und seine alten, einzigen Sommerklapperl. Freudig und lachend, mit allerbester Laune, den ganzen Stress hinter sich lassend, betraten beide die Kommandatur im Deutschen Museum. Die Amerikaner entließen den Heini sofort. Mein Vater musste warten. Der Heini verabschiedete sich mit den Worten: »Ich fahr voraus, wir sehen uns dann später daheim.« Als es schon dämmerte und mein Vater immer noch nicht heimgekommen war, nahm meine Mutter eine Jacke und fuhr zum Deutschen Museum, um nach ihrem Sepperl zu schauen. Als sie durch die Tür zum Entlassungsbüro der Amerikaner ging, sah sie ihren Mann an der Wand stehen, traurig, in seiner bayerischen Tracht. »Ja, was machst denn du da? Warum kommst du nicht heim?« fragte sie ganz energisch. Die Amerikaner verstanden aber keinen Spaß, denn mit seiner Null-Tätowierung in der Achsel und seiner Größe war er in den Augen der Amis ein SS-Mann, ein Kriegsverbrecher. Die Amis sagten zu meiner rebellischen Mutter: »Geh, Frau, dein Mann bleibt hier.« Es half nichts, dass sie bettelte. Die Amis sagten »No«. Verzweifelt fuhr sie nach Hause und betete, dass der Sepperl gleich am Morgen heimkommt. Er kam nicht. Meine Mutter fuhr ganz früh wieder zum Deutschen Museum, aber die Amis hatten den Sepperl zur Münchner Rückversicherung gebracht. Dort war ein Lager für solche tätowierten SS-Soldaten eingerichtet. Sie durfte ihn nur sehen, nicht sprechen, und das nur ganz kurz. Einen der Aufseher kannte sie, der war aus unserer Siedlung, er arbeitete bei den Amis. Mit dem Bene, so hieß der Mann, hat sie ausgemacht, sie bringt eine warme Hose und dickere Sachen, denn es war wieder kalt geworden und geregnet hat's auch, und etwas zum Essen für'n Sepperl. Der Bene meinte: »Ja, ich kann dich schon einschwindeln, aber das ist riskant, dafür bringst für mich Zigaretten oder was zum Essen mit.« Tagelang fuhr sie dann dorthin, mit Essen für beide, und Zigaretten hat sie auch aufgetrieben. Meinen Vater hat sie aber nie gesehen, er das Essen wahrscheinlich auch nicht. Sie erfuhr durch den Bene, dass die Tätowierten in ein Lager nach Bad Aibling gebracht werden zur Deportation. Wohin? Keiner wusste etwas Genaues. Nach Frankreich, sagten einige. Das Lager in Bad Aibling war furchtbar. Es war eine mit Stacheldraht eingezäunte Wiese, der Boden vom tagelangen Regen aufgeweicht, kalt, kein Dach über dem Kopf und kaum etwas zu essen. Viele sind dort gestorben, weil sie vor lauter Hunger das Gras von der Wiese gegessen hatten und dann einen Magen-Darm-Verschluss bekamen. Aber er war Gott sei Dank nicht lange in diesem Lager. Mein findiger Vater ist wieder abgehauen, er kannte das ja schon, und Zivilkleidung hatte er ja auch an. Er ging wieder zu Fuß zu uns nach Hause. Nie hat er uns erzählt, wie er das geschafft hat. Meine Mutter hat gesagt, weil sie so viel gebetet hatte, und einen Schutzengel hatte sie ihm auch bestellt. Er mied die Amis, wurde nie aus der Wehrmacht entlassen, aber wir führten dann trotz allem ein ganz normales Leben. Arbeiten konnte er und Autofahren auch. Die Zeit nach dem Krieg. Der Krieg war wirklich zu Ende und die Zonen geklärt. Wir waren die amerikanische Zone Bayern. Die Autokennzeichen begannen jetzt alle mit den Buchstaben A, B und dann kam eine fünfstellige Nummer. Unsere Schule war wieder geöffnet und wir Kinder konnten versuchen, etwas zu lernen. Es gab wenige Lehrer. Einige waren fürs Vaterland gefallen, so hat man uns gesagt, andere waren noch in Gefangenschaft. Unsere Klassenstärke war zwischen 45 und 48 Kinder, getrennt in Mädchen- und Bubenklassen. Auch die wenigen Lehrkräfte waren mit so vielen Kindern in einer Klasse überfordert und hatten wenig Geduld mit uns. Die Erziehung erfolgte mit Drill, mit Kopfnüssen und Tatzen. Wir hatten nicht nur Respekt vor den Lehrkräften, wir hatten blanke Angst. Beim kleinsten Vergehen gab es Tatzen. Zum Beispiel auch, wenn wir gar nichts dafür konnten, weil unser Bus nicht pünktlich fuhr, vielleicht wieder wegen eines Defekts an der Holzgaseranlage und wir deshalb nicht sofort nach den Leuten im Klassenzimmer waren. Wir mussten uns vor die Lehrkraft stellen, die Hände mit den Handflächen nach oben halten. Die Lehrerin nahm den Zeigestab aus Hartholz, drehte diesen um, nahm die dünne Seite in ihre Hand und mit der dicken drosch sie sadistisch auf unsere armen kleinen Hände. Unter drei Tatzen gab's keine Strafe, meistens wurden fünf ausgeteilt. Falls ein Kind die Hand aus Angst vor dem Schmerz zurückzog, gab es sofort zwei Tatzen dazu. Die ganz schlimmen Lehrer gaben verkehrte Tatzen, also mit den Handflächen nach unten, und schlugen auf die Fingerknochen von oben. Das tat noch viel mehr weh. Meine Kommunion stand ins Haus, und es gab so gut wie nichts. Meine Mutter fuhr zur Mühlstraße, dem Judenmarkt. Dort wurde geschachert, verschoben und getauscht. Sie hatte eine gute Währung dabei, ihren Ehering. Den gab sie für eine Tüte Bohnenkaffee, Zucker und etwas Mehl. Zu Hause bemerkten wir, dass die Tüte unten mit Zucker gefüllt war, anstatt mit Kaffee. Das war uns aber wurscht, denn Zucker hatten wir auch nicht. Mein Kommunionskleid war aus Bembergseide. Wir hatten gehört, dass irgendwo ein Soldat mit einem Fallschirm gelandet war, und die in der Nähe wohnten, hatten den Fallschirm sichergestellt und für solche Zwecke wie Kommunionskleider gegen etwas anderes Brauchbares eingetauscht. Die Schuhe waren von der Tauschzentrale, zu klein gewordene wurden in eine Nummer größer eingetauscht. Ein Cape, Täschchen und Kranzerl wurde uns geliehen. Ich war sehr stolz auf mein Outfit. Ich war eine von den besser Angezogenen. Es war ein schöner, sonniger Tag. Wir waren in unserem Garten, ein paar Freundinnen meiner Mutter und Nachbarn waren da, hatten mir kleine Geschenke mitgebracht und es gab Bohnenkaffee und einen Kuchen. Nicht nur für mich, für alle, die dabei waren, war es ein schöner Nachmittag. Am Abend mussten wir nochmal in die Kirche gehen. Es war einfach ein wunderschöner Tag, mit mir als Hauptperson. Zur Firmung, das war 2 Jahre später, mussten wir Mädchen, da ging es allen gleich, wieder unsere Kommunionskleider anziehen. Alle Säume wurden rausgelassen und angestückelt. Es gab in dieser Zeit noch nicht viel zu essen, also sind wir eher in die Höhe gewachsen, nicht in die Breite. Geschenke waren sehr sparsam, aber von meiner Firmpatin, einer Freundin meiner Mutter, der Leiers-Eder Anni, bekam ich einen Silbertaler. Patrone Bavaria war eingeprägt. Und von meiner einzigen Tante, der Gretel, der Frau von Onkel Bertel, erhielt ich ein Halskettel mit einem Kreuzerl dran. Ich war wieder Hauptperson und es war ein toller Tag. Mit der Zeit kamen einige Lehrer als Spätheimkehrer aus der Gefangenschaft zurück. Dann wurde in der Schule einiges besser, die Klassen kleiner und wir lernten mehr. Ich war eine gute, brave Schülerin, hatte ordentliche Noten. Nur unseren Herrn Kaplan, der den katholischen Religionsunterricht hielt, den habe ich sehr geärgert, immer den Unterricht gestört und geplappert. Ich weiß nicht, welcher Teufel da in mir steckte. Im Zeugnis stand dann, dass ich eine ordentliche und ernsthafte Schülerin sei, aber im Religionsunterricht störe. Meine Mutter hat das überlesen, die anderen Noten haben mir so gut gefallen, dass sie sich Gedanken machte, mich anstatt in die 8. Klasse Volksschule in die Mittelschule der englischen Fräulein nach Berg am Laim zu schicken. Die Schulleiterin nahm mich wegen meiner ausgezeichneten Zeugnisse sofort an. Meine Mutter war stolz auf mich, aber wie ich jeden Tag dorthin in die Schule kommen soll, da hat sie nicht drüber nachgedacht. Ja, mit dem Radl. Wir haben doch jetzt ein Damenradl. Und so weit ist auch wieder nicht, sagte sie. Das hieß jeden Tag, auch am Samstag, 10 Kilometer mit dem Radl nach Berg am Laim und mittags wieder zurück. Auch bei Wind und Regen und auch im Winter. Hausaufgaben und Lernen haben den ganzen Nachmittag gebraucht. Ich hätte auch gerne gelernt und meine Schulsachen und Hausaufgaben ordentlich erledigt, aber das ging leider nicht. Denn der Aufschwung hatte auch bei uns begonnen. Die Freundin meiner Mutter, die auch meine Firmpatin war, hatte in unserer Siedlung das einzige, leider heruntergekommene Wirtshaus mit Metzgerei gekauft. Sie hatte aber zugleich auch noch am Isartorplatz eine Fahrschule. Also erbot sich meine Mutter, die Wirtschaft für sie zu führen. Sie hat dann um 9 Uhr morgens unser Haus verlassen. Wenn ich Glück hatte, war der Herd noch warm, wenn ich mittags wieder heimkam. Sie musste in dieser Wirtschaft erst den Gastraum und die Metzgerei putzen. Dann kamen die Kunden, die Fleisch kauften oder Gäste auf 1 oder 2 Bierchen. Wenn ich mittags hungrig und fix und fertig bei ihr ankam und sie um etwas zu essen bat, meinte sie nur, hier könne sie mir nichts geben, wegen der Ehrlichkeit. Das hatte sie von ihrem Vater geerbt. Fahr heim, mach dir eine Feier, vielleicht brauchst bloß ein paar Spanneiling, dann wird's wieder brennen. Und dann stellst die Pfanne drauf, kannst ja drin aushängen, dann geht's schneller. Mach der Pfannekuchen, gell? Ein Schmalz, Eier und ein Mehl ist daheim. Jeden Tag hörte ich das. Und ich musste es ja auch tun, wenn ich nicht Hunger leiden wollte. Du musst dann nur aufräumen, ich hab keine Zeit mehr gehabt und vergiss nicht die Schweine zum Futtern. Bügelwäsch wart auch auf die. Ich hab keine Zeit für den Haushalt. Du bist ja daheim, gell? In der Garage hatte mein Vater zwei Ferkeln ihrem Platz gegeben. Eines wurde geschlachtet und wir bekamen das Fleisch und Würste. Das andere bekam der Metzger für seine Arbeit. Mein Vater kam abends nach Hause, fütterte meist die Schweine, zog sich die Arbeitsklamotten aus, Freizeitkleidung an und ging zu seinem Pfannerl in die Wirtschaft. Dort fand er auch immer andere, die mit ihm Schafkopf oder Watten spielen wollten. Mein Tag hätte einige Stunden mehr gebraucht. Zum Lernen bin ich nicht mehr gekommen. Als ich mich bei meiner Mutter beschwerte, weil ich meine Hausaufgaben bloß so hingehauen oder vor der Schule noch schnell abgeschrieben habe und ich in der Schule gar nicht mehr gut mitkomme, weil mir zum Lernen einfach keine Zeit blieb, meinte sie, ja, das schaffst schon, bist du halt scheiß Mädel und das ist eine gute Schule. Zum Lernen war ich nach der Hausarbeit zu müde. Dabei wäre ich eine gute Schülerin gewesen, die gut und gern gelernt hat. Aber es war keine Zeit mehr dazu. Ich musste ja meine Mutter immer bei Laune halten, sonst war sie unausstehlich. Sie hasste den Haushalt. So war mein Gastspiel bei den englischen Fräulein bereits nach einem Jahr beendet. Leider. Meine Traumberufe, Journalistin oder Rechtsanwältin, waren unerreichbar für mich geworden. Traurig, aber schließlich doch egal. Mein Leben wurde auch anderweitig schön. Als das Schuljahr zu Ende war, eröffnete ich meinen Eltern, ich will nicht mehr zur Schule gehen, ich will eine Lehrstelle, ganz egal was, aber ich will arbeiten. Neue, alte Situation. Die Auseinandersetzungen mit der Tante Leni waren noch immer zu keinem Ende gekommen. Nach 4,5 Jahren Gerichtsverhandlungen und Sühneversuchen wurde der Großvater verurteilt. Entweder muss er ihr Unterhalt zahlen oder er nimmt seine Frau wieder auf. So war das Urteil. Sein alter Wahlspruch, in der Not frisst der Teufel Flirn, steuerte auch diesmal seine Entscheidung. Mein geiziger Opa hatte sich für die scheinbar billigere Version entschieden und nahm sie wieder auf. Das Unglück nahm seinen Lauf. Mit dem Radl hat er sie in Aschheim bei der Regina abgeholt. Klammheimlich, keiner von uns wusste, dass die Leni in unser Haus am Alsenweg kommt. Als die beiden im Hof standen, das Fahrrad aufgepackt mit Hab und Gut, da dachte ich, du träumst doch, werd wach, das gibt's doch nicht. Aber es war die traurige Wahrheit. Ich schaute meinen Opa ungläubig an, er wich meinen Blicken aus und sagte, du kannst deine Sachen alle mitnehmen, jetzt ist die Gurgel wieder da und die bleibt auch da. Er konnte es gar nicht erwarten, bis ich mein Zeug die Treppe hinuntergetragen habe. Meine Bettdecke und das Kopfkissen hat er gleich die Treppe hinuntergeworfen. Ich fragte ihn, warum er mir nicht gesagt hat, dass die Leni wiederkommt. Da meinte er, ich soll nicht so viel fragen, er braucht mich nicht mehr. Das war hart. Eine Welt war für mich zusammengebrochen. Ich fühlte mich verraten und verkauft und war so beleidigt, dass ich ihn 20 Jahre ignoriert habe. Erst als er demenzkrank war und nicht mehr gewusst hat, wer ich bin, habe ich ihm zugewunken, wenn er mitten im Garten in seinem Liegestuhl saß, die Zeitung verkehrt in der Hand, den Hut schief auf seinem Kopf, nur noch lachend in einer anderen Welt. Ich zog also hinunter ins Erdgeschoss und bezog die kleine Kammer, in der gerade mein Bett und ein kleiner Schrank Platz hatten. In der Schublade des Nachttischs brachte ich meine persönlichen Utensilien unter. Etwas tiefer, dort, wo einst der Nachttopf stand, fanden meine Hefte und Bücher ihren Platz. Der Opa wurde 91 Jahre alt und die Leni musste ihn 7 Jahre pflegen. Seine verbieselten Hosen waschen, auch ihn selbst, und das alles ohne Bad und ohne Waschmaschine. Es war sehr beschwerlich für sie. Das hat sie nun von dem Xaver gehabt. Versorgt war sie, ihr Leben aber war elend. Die Lehrstelle. »Ja, dann brauchst du eine Lehrstelle«, sagte meine Mutter, nachdem ich ihr verdeutlicht hatte, dass ich keinesfalls weiterhin auf die Schule gehen wolle, weil mir das Lernen unmöglich geworden war. »Aber im Büro, unbedingt. Da bist dann immer im Warmen und sitzen kannst auch, musst nicht alleweil rumrennen«, meinte sie dazu. Mir war das ziemlich wurscht. Ich dachte, ich nehm alles und armen kann ich auch, bloß den Schulweg und die Schule möchte ich nimmer sehen. Meine Mutter besuchte daraufhin ihren ehemaligen Chef im Nobel-Haushaltswarengeschäft in der Stadt und fragte, ob er vielleicht eine Lehrstelle für mich hätte. Er meinte erfreut, ja, wenn ihre Tochter so fleißig und so freundlich ist wie sie, kann sie eine Lehrstelle in meinem Haus haben. Meine Mutter strahlte, betonte aber: Büro und Verkauf bitte. Ja, natürlich, sagte der Chef. Das Geschäftshaus vom Chef war den Bomben zum Opfer gefallen und auch die Häuser nebendran waren zerstört. Große Holzbaracken waren als Behelfsladen aufgestellt worden. Darin würde mein berufliches Leben seinen weiteren Lauf nehmen. Gleich hinter dem Eingang war die Kristallkunstabteilung. Dort gab es Bierkrüge mit Zinndeckeln und Spielwerk, Hummelfiguren, Kristallvasen, Rosenthalfiguren oder Schalen. Die Abteilungsleiterinnen waren Fräulein Anna und Fräulein Ella. Fräulein Anna war schon ziemlich alt und Fräulein Ella sprach gut Englisch, was sich als wichtig erweisen sollte. Auch ich sollte in diese Glitzerabteilung eingeteilt werden. Links, weiter hinten, war ein kleines Büro. Davor stand die Kasse von Fräulein Lotti oder der Frau Koller, die oft für uns Kaffee oder Tee kochen mussten, weil Wind und Kälte durch sämtliche Ritzen der Baracke hereinzogen und alle Mitarbeiter froren. In der Mitte des Ladens stand ein großer Dauerbrennerofen, der den ganzen Raum wärmen sollte. Links hinter dem Ofen war die Porzellanabteilung von Fräulein Else, die dort die Leiterin war. Eine überkandidelte, übrig gebliebene, schwarz gefärbte Jungfer. Eine wirklich unangenehme Zicke. Rechts nach dem Ofen war die Glasabteilung von Fräulein Helene, eine dicke, gemütliche Giersingerin, die ihr Herz an Kuchen und Torten verschenkt hatte. Dahinter kam schließlich die Haushaltsabteilung mit Küchengeräten, Besteck, Tellern und Töpfen von Fräulein Bertha. Am 16. August, am Tag nach Maria Himmelfahrt, begann meine Lehrzeit. Wir waren 4 Lehrmädchen und ein Lehrbub. Der Lehrbub Richard und ich waren für Büro und Verkauf eingestellt, die anderen lernten Verkäuferin. Die 3 Mädchen besuchten die Berufsschule für Verkäuferinnen, der Richard und ich die Berufsschule für Büroangestellte. Wir lernten Stenografie, Maschinenschreiben, Buchführung und was sonst noch alles im Büro zu tun ist. Gearbeitet aber haben wir alle im Verkauf. Es gab nur eine einzige Büroangestellte und die war wegen Platzmangel in das Nebengebäude ausquartiert. Einmal in der Woche durfte Richard und die darauffolgende Woche dann ich zum Fräulein Elis ins Büro, wo wir Buchhaltung und die andere Büroarbeit lernen sollten. Bei Fräulein Elis konnten wir aber gar nichts lernen, denn wir durften dort überhaupt nichts machen, weil sie in ihren Büchern nur und ausschließlich ihre eigene Schrift duldete. Sie unterhielt sich mit uns, aber gelernt haben wir nichts. Das allerhöchste ihrer Zugeständnisse war, dass wir in ein Buch die Nummern der Frachtbriefe eintragen durften. Das war's. Einen kleinen Raum gab's noch, wo wir unsere Mäntel und Taschen verstauen mussten. Dort war's so richtig kalt. Hinter den Brettern waren große Spalten und Lücken, wo der Wind durchpfiff. Es hieß, das sei unser Aufenthaltsraum. Wenn man in diesen Raum ging, musste man in die Hände klatschen oder singen, um die Ratten zu vertreiben, die dort hausten und aus unseren Taschen die Brotzeit klauten und uns erschreckten, wenn sie uns unverhofft vor die Füße liefen. Ging man bei der Haushaltsabteilung durch die hintere Türe, stand man im Freien. Rechts war der Krater eines zerstörten Hauses und noch eine einzeln stehende Wand der Ruine. Ungefähr 50 Meter musste man gehen, dann kam man zu unserem kleinen Lager. Jedem von uns Lehrlingen grauste es, wenn uns die Verkäuferinnen dorthin schickten, um Auffüllware, wenn etwas ausgegangen war, oder wenn ein Kunde was kaufen wollte, das nur in kleinem Lager war, zu holen. Wir machten Krach, schäperten mit Schüsseln, stampften mit den Füßen und lärmten, so laut es ging, denn auch dort lebten unzählige Ratten und es wurden täglich mehr. Natürlich stellten wir Fallen auf, aber die waren täglich überfüllt. Es gab 2 Ausfahrer, den Max und den Josef. Beide lieferten mit einem Opel Modell P4 die Waren aus. Meistens musste einer der Lehrlinge mitfahren, um beim Tragen zu helfen oder um im Stadtplan die Straßen zu finden. Und da war noch der Michi, ein sehr alter, kleiner Mann, schon etwas bucklig. Der fuhr seit vielen Jahren mit einem Fahrrad, das über dem Vorderrad einen breiten Gepäckträger hatte, die leichteren Waren in der Stadt aus. Die Kunden kannten diesen liebenswerten, freundlichen Mann gut und gaben ihm oft ein Trinkgeld, von dem er manchmal für uns Mädchen Schokolade kaufte. Gerne gingen wir mit Fräulein Lotti ins große Lager in den Katakomben unter dem Matheserkeller in der Schlosserstraße, auch wenn die Arbeit dort schwer war. Dorthin wurden die Behälter und großen Kisten von der bahnamtlichen Rollfuhrgesellschaft angeliefert – Wenn wir dorthin gingen, sahen wir von Weitem schon die großen Holzkisten stehen, die darauf warteten, von uns ausgepackt zu werden. Zumeist Hotelporzellan aus Weiden oder Arzberg. In den Kisten befand sich zwischen jedem Teller oder jeder Schüssel eine Lage Holzwolle. Sorgfältig begannen wir von oben nach unten das Geschirr auszupacken und in den Transportbehälter zu legen. Die Holzwolle warfen wir in die große Kiste, die in der Mitte des Raumes stand. Alle zwei Wochen kam der Ratzerl-Franzi, um Holzwolle und Verpackungsmaterial abzuholen. Zuerst klopfte er mit einem Stock rundherum an die Kiste, da rührte sich gar nichts. Aber dann, wenn er mit seinen großen Händen in die Kiste griff, sprangen die Ratten aus der Kiste heraus und verschwanden in allen Ecken. Zu zweit, eine vorne und eine hinten, schleppten wir dann den Transportbehälter mit dem ausgepackten Porzellan die Treppen hinunter in diese dunklen Katakomben, unser Lager. Am Beginn des Weges hatten wir noch Tageslicht, aber je weiter hinunter wir kamen, umso finsterer und feuchter wurde es. Eine einzige matte, nackte Glühbirne hing von der Decke und verbreitete schummriges Licht im langen Gang. Vor unserem Lager ganz hinten kam der nächste schwache Lichtschein, so fanden wir unseren Weg. Dort räumten wir die Ware in die Regale und trugen den leeren Transportbehälter wieder nach oben, wo schon die nächste Kiste auf uns wartete. Nach ein paar Stunden war alles vorbei. Fräulein Lotti machte Bestandsaufnahme und stellte die Gläser, Töpfe oder was sonst halt noch im Laden gerade ausgegangen war, am Eingang vom Lager auf, weil unsere Fahrer diese Teile später abholen und zum Laden bringen mussten. Waren es aber leichte Waren, konnte diese der Michi mit seinem Fahrrad ins Geschäft transportieren. Als Belohnung für unsere Schinderei bekam jeder von uns ein süßes Teilchen, ein kleines Stückchen Kuchen oder einen Schlotfeger vom Café Reber. Fräulein Lotti hat uns Tee gekocht und wir durften ein bisschen auf den Kisten herumsitzen, die süßen Sachen essen, uns ausruhen und ratschen. Wegen dieser süßen Nascherei und der gemütlichen halben Stunde haben wir diese Arbeit gerne gemacht. Schmutzig wie wir waren, gingen wir wieder in den Laden, schüttelten uns den Staub aus den Haaren, wuschen Gesicht und Hände, zogen einen anderen Kittel an und bedienten wieder die Kunden. Unsere Besatzer, die Amis, kamen oft in unseren Laden und brachten auch ihre Familien mit. Und die reicheren Amis kauften bei uns Rosenthal- oder Hutschenreuter-Porzellan, Bierkrüge mit Zinndeckel und dem Spielwerk »In München steht ein Hofbräuhaus«, Hummelfiguren, Kristallgläser, Schweizer Taschenmesser und ähnlichem Tand, den man ihnen einredete und den es in den USA nicht gab. Für einen Dollar bekamen die Amis damals 4,20 Mark. Eine unvorstellbare Kaufkraft. Ich bediente diese Amis gerne. Fräulein Ella, die englisch sprechende Verkäuferin, unterstützte mich dabei. Ich konnte schon das Wichtigste in Englisch sagen und es war sehr angenehm, weil die Amis nicht aufs Geld schauten. Sie kauften fast alles, was man ihnen zeigte, Hauptsache bunt, und es stand Hummel oder Rosenthal darauf. Wir hatten kleine Holzkistchen, in die wurden ihre Einkäufe verpackt. Der Josef wurde dann gerufen, er musste diese Kisten zunageln und zur Post oder Bahn bringen. Es gab damals sogenannte ET-Taxen, diese konnten Dollar annehmen. Wenn amerikanische Kunden ein Taxi wollten, bin ich bis zum Stachus-Rondell gelaufen, um ein ET-Taxi zu holen. Ich fuhr dann neben dem Fahrer mit diesem Taxi zurück zu unserem Laden und bekam meist auch ein Trinkgeld von den Amis. Inzwischen hatte Fräulein Ella die ganze Liste der Einkäufe zusammengeschrieben, in Dollar umgerechnet und die Traveler-Checks ausgefüllt. Die Amis zahlten und waren zufrieden. Und wir auch. Es war ein toller Aufschwung. Es machte mir großen Spaß zu bedienen und auf die Kunden einzugehen. Schön war, wenn sie sich bedankten und zufrieden unseren Laden verließen. Das war auch für mich ein sehr gutes Gefühl.